Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Juni 2022, eine ganz besondere Podcast-Folge in einem wunderschönen Rahmen, heute im Schloss Buchberg und mit einem ganz besonderen Gesprächspartner. Wir freuen uns sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, der Chefmeteorologe des ORF. Heute im Zuge der Generalversammlung der Raiffeisen Bank Wels hat er sich auch bereit erklärt, mit mir vorher ein bisschen zu plaudern in unserem Podcast. Und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Magister Markus Wapczak.
Ja, vielen Dank. Guten Tag. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Also das Herkommen hier ist ein Traum. Die Sonne scheint, es ist ein herrlicher Tag und dieses Schloss hier, also ich freue mich jetzt auf die Zeit, die wir gemeinsam verbringen.
Ja, darauf freue ich mich auch sehr. Wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, da kommt mir eine ganz besondere Stimmung da in diesem tollen Ambiente. Und noch dazu haben Sie uns quasi auch voll den Sommer heute mitgebracht. Die Sonnenstrahlen, die warmen Temperaturen. Die Sehnsucht nach einem heißen Sommer haben ja bestimmt schon sehr viele. Und meine Wetter-App reicht ja jetzt nur mal, sagen wir mal, wenn man so will, bis Samstag oder höchstens bis, traue ich mal sagen, Montag, könnte es ungefähr stimmen. Aber was würden Sie uns denn für eine Wetterprognose für den diesjährigen Sommer vorhersagen? Darf ich Sie das fragen?
Sie dürfen das fragen, Sie kriegen aber keine Antwort, weil es schlicht und einfach nicht seriös ist. Da müssen wir unterscheiden, das Wetter, und so wie wir es vorhersagen, das kann man nicht für so langen Zeitraum in Europa vorhersagen. Es gibt Regionen auf dieser Welt, wo das möglich ist. Bei uns in Österreich ist es relativ einfach. Wir können 3 Tage punktgenau Prognosen machen. Auch das geht sehr genau auf Stunden. Wir können für eine Woche sehr gute Prognosen machen und darüber hinaus einen Trend. Unsere Modelle rechnen derzeit 15 Tage und dann ist Schluss. Das heißt, alles, was über 15 Tage hinausgeht, ist Kaffeesud lesen, ist würfeln, Glaskugel schauen. Das geht einfach nicht.
Ja, manchmal wünscht man sich's einfach so und denkt man sich, na, jetzt wird's die nächsten 14 Tage schön. Ist egal, wenn man eh schon weiß, dass eigentlich nicht stimmen wird. Es gibt ja dann auch noch die sogenannten Bauernregeln, also die ich immer gehört habe, auch von meiner Oma, also die Generation der Großmütter, gibt es ja immer noch weiter und die schätzen so ein bisschen das Wetter ab. Wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt den Siebenschläfertag, der ist ja am 27.06. An diesem Tag, wenn es schön ist, nur kurz zur Erklärung, ein paar Tage davor oder danach, dann soll es ja angeblich 7 Wochen lang so sein, das Wetter. Was halten Sie denn von diesen Weisheiten oder von den Eisheiligen oder von der Schafskälte?
Na, die Eisheiligen haben ja heuer Pistazie, Erdbeer, Vanille geheißen, weil sie schon so heiß waren. Also da hat sich schon viel verändert. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sich unser Wetter verändert, dass es wärmer wird. Bei den Wetterregeln liegt manchmal etwas dahinter, was mir sehr wichtig ist. Da haben Landwirte, daher sind es oft auch Bauernregeln, über viele, viele Jahre, oft auch über Generationen, das Wetter an ihrem Ort beobachtet und daraus Schlüsse gezogen. Wenn die Wolken so ziehen, dann passiert das. Also da beruht viel Erfahrung drauf und so sind diese Regeln entstanden. Der Siebenschläfertag, das haben wir uns auch natürlich schon oft genauer angeschaut, der hat schon was, nämlich um diesen Zeitpunkt zu dem Siebenschläfertag rundherum, das ist eine klare Aussage. Wenn sich rund um diesen Zeitpunkt, dann müssen wir wirklich plus minus 5 Tage, spielen da keine Rolle, wenn sich da das Azorenhoch sehr schön ausdehnt und ganz Europa erfasst, dann sind das gute Anzeichen für einen sehr sonnigen, sehr warmen, beständigen Sommer. Wenn das nicht passiert, und das muss man auch dazu sagen, dann heißt das gar nichts. Dann ist offen, wie der Sommer wird.
Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich habe es auch mit meiner Mama weitergespielt und wir haben auch immer gefunden, dass es meistens gestimmt hat, ja. Also so, wie gesagt, Daumen mal Pi, paar Tage rauf oder runter, aber dann war es so die nächsten 7 Wochen.
Blick aufs Azoren hoch und das hilft.
Sind wir gespannt, wie das heuer ausfällt, ist ja nicht mehr lang hin. Jetzt höre ich zum Beispiel immer wieder in Gesprächen mit Menschen, naja, so stark hat sich, also der Volksmund, ja, so stark hat sich das Wetter aber nicht verändert, ja. Also in Österreich, wie entgegnen denn Sie solchen Einschätzungen und wie unterscheidet man jetzt Wetter und Klima?
Fangen wir mal mit der Unterscheidung an. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir vom Wetter sprechen, dann ist das, wenn wir da jetzt beim Fenster rausschauen, das können wir messen, das können wir spüren. Da scheint die Sonne oder es regnet. Da hat es eine Temperatur, es ist warm oder es ist kalt. Da weht ein Wind, den wir spüren, oder es ist windstill. Das ist Wetter. Der momentane Zustand, den wir draußen jetzt messen können. Das Klima können wir nicht messen. Das Klima können wir auch nicht spüren. Das Klima ist eine statistische Auswertung des Wetters über lange Zeiträume und manchmal auch über größere Regionen. Das heißt, für ganz Österreich am besten schauen wir uns 100, 200 Jahre an. Und dann sehen wir die durchschnittliche Verteilung, wie schaut der Sommer üblicherweise in Österreich aus, wie schaut der Winter aus, was ist die Temperatur, was gibt's durchschnittlich für einen Niederschlag in Wels, das ist mehr als zum Beispiel in Wien und nochmal mehr als zum Beispiel am Neusiedler See, in Vorarlberg ist es nochmal deutlich mehr. Das sind Klimaaussagen, wenn ich lange, lange Beobachtungen habe, dann bilde ich Mittelwerte und schaue zum Beispiel, ob es jetzt gerade wärmer ist als üblich zu dieser Jahreszeit, als dieser Mittelwert oder kälter. Und damit kann ich arbeiten.
Ja, und ich glaube, dass man es vielleicht auch vergisst, ja, auch wenn man sagt, also man, der Mensch ist ja so konzipiert, dass er eher an die schönen Dinge denkt und die schlechten Dinge vergisst, ja. Und wenn man jetzt so zurückdenkt, ah, geh ja, so schlimm ist es gar nicht mit dem Wetter, weil man es, glaube ich, wieder vergisst, was die letzten Jahre war, oder?
Und macht eine sehr selektive Wahrnehmung. Ja. Wir merken uns, das weiße Weihnachten, dieses Fest, wo es einmal geschneit hat, wo man mit der Oma in die Mette vielleicht den Schlitten gezogen haben, das bleibt in Erinnerung und da entsteht so ein bisschen was früher, was immer so. Mhm. War auch früher nicht immer so. Aber zum Beispiel ein gutes Beispiel, wir können jetzt einen Test machen. Wie war es denn heuer zu Silvester?
Ja, genau, das wäre meine nächste Geschichte gewesen.
Die meisten haben schon vergessen und wir haben aber ein unglaubliches Silvester erlebt. Mhm. Wir haben in ganz Österreich das wärmste Silvester aller, also seit es Menschen gibt, war es noch nie so warm zu Silvester. Wir haben am Neujahrstag 18,8 Grad plus gemessen.
Hätte ich das jetzt nicht mehr gewusst.
Absolut. Ja. Weit weg von dem, was normal zu dieser Jahreszeit ist, aber wir haben schon wieder vergessen. Und das ist der Punkt. Wir erleben immer öfter Dinge, die es so noch nie gab. Vor wenigen Jahren, am 8.8.2013, haben wir in Österreich zum ersten Mal in der Messgeschichte, und die ist 250 Jahre alt, zum ersten Mal 40 Grad überschritten. Das gab es früher noch nie. Und ein kleines Beispiel, also ich habe 40 Jahre in Wien gelebt. Ich habe in Wien noch einen Sommer erlebt, da gab es kein einziges Mal 30 Grad. Das war der Sommer 1975. Lange her, ein anderes Jahrtausend. Aber das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar. Ein Sommer, wo es nie 30 Grad hat. In den letzten Jahren hatten wir manche Sommer, da gab es 42 dieser heißen Tage. Ja. Und das ist das, was die Antwort ist auf Menschen, die sagen, ja, ja, so schlimm ist die Veränderung gar nicht. Da ändert sich massiv etwas. Es wird wärmer, die Zahl der heißen Tage steigt, die Hitze kommt früher. Zum Beispiel in Innsbruck gibt es den ersten 30er, also zum ersten Mal 30 Grad, jetzt bereits 25 Tage früher im Schnitt als noch vor 30 Jahren. Also es ändert sich sogar sehr schnell und sehr stark.
Man kann es eigentlich nur beurteilen, wenn man sich wirklich regelmäßig damit auseinandersetzt, oder?
Natürlich, weil wir ja mit unserem Wetter mitleben. Ja. Und ein schönes Beispiel ist, wir haben in Österreich, wenn man ein 100-jähriges Mittel nimmt, seit dem Jahr 2000, also seit mehr als 20 Jahren, haben wir kein einziges durchschnittliches oder kaltes Jahr erlebt. Seit 2000 waren alle Jahre zu warm. So, jetzt gehen wir her und nehmen einen jungen Menschen, eine 18-Jährige, einen 20-Jährigen, die haben noch nie das erlebt, was wir klimatologisch oder auch ich noch als Kind erlebt habe als normal. Das neue Normal ist anders als das alte und wird bald zum Üblichen, weil natürlich die Erwärmung sich fortsetzen wird und eigentlich sich auch beschleunigt.
Mhm. Ja, wenn man zum Beispiel auch den Wetter versus Klima die letzten 30 Jahre im März, da gibt es ja auch so eine Statistik von Ihnen, oder? Die letzten 30 Jahre im März, es war unfassbar warm und trocken, wenn man sich die letzten 30 Jahre vergleicht. Es wird immer wärmer und immer trockener.
Ich mache so viele Statistiken, dass ich jetzt die mit März gar nicht mehr im Kopf habe. Aber
jetzt habe ich mir gerade die rausgesucht.
Aber das ist ja schön. Also, aber es ist klar. So, wir haben einen Klimawandel, wir haben eine globale Erwärmung. In Österreich ist die Erwärmung doppelt so stark wie im globalen Mittel. Global haben wir schon 1 Grad mehr als vor der Industrialisierung, in Österreich 2 Grad mehr. Das heißt auch für den März, dass es jetzt wärmer ist als vor 30 Jahren. Das können Sie zu Silvester anwenden. Weihnachten wird eher in tiefen Lagen sehr selten nur noch weiß sein, weil es oft zu warm ist. Also diese Dinge kann man sich ganz einfach durchrechnen. Die Hitze kommt früher, sie dauert länger und die Temperaturen gehen extremer hinauf. Also 35 Grad waren früher schon extrem heiß in Österreich. Jetzt gehen halt 40 auch schon.
Gar nicht meins.
Ja, das ist auch wirklich was viele Menschen belastet. Ja. Es gibt auch wirklich eine optimale Temperatur. Das ist sehr schwierig, weil die einen haben es gern kühler, die anderen wärmer. Also ein Sommer muss nicht 35 Grad und mehr haben. Das ist für viele sehr belastend und vor allem sind viele Arbeiten im Freien dann auch nicht mehr möglich.
Jetzt profitieren wir ja heute sehr von Ihrem Wissen, da freuen wir uns sehr darüber. Wie kam es denn aber überhaupt zu der Entscheidung, dass Sie Meteorologie studiert haben? Haben Sie dieses Interesse schon seit den Kindheitstagen gehabt?
Ja, da spielt Oberösterreich tatsächlich eine große Rolle. Meine Großeltern haben in Steyr gewohnt, gerade halt
meine
Oberösterreich,
auch.
Eine wunderschöne Stadt.
Ja. Ja.
Und schon als Kind hat mich das fasziniert, dass mein Opa Wetteraufzeichnungen gemacht hatte. Der hatte so ein Minimum-Maximum-Thermometer, wo man dann draufdrückt und das runterlässt und hat das in so einen kleinen Taschenkalender eingetragen. Es gibt in Steyr keine Wetterstation, aber ich habe wirklich durchgehende gute Wetteraufzeichnungen von meinem Opa geerbt quasi, aber ich habe natürlich auch miterlebt, wie schön es sein kann, wenn in der Früh der erste Schritt zum Fenster ist und man schaut raus, wie ist es denn? Hat es geregnet, muss ich mich um den Garten kümmern, ist genug Wasser da oder ist trocken oder heute schön. Mein Opa hatte auch einen Hund, war natürlich wichtig, er muss ja gleich mit dem Hund raus, ist es warm oder kalt. Und das hat mich fasziniert und ich habe da auch so ein bisschen dann immer aufs Thermometer genauer geschaut oder dann mal ein Barometer verfolgt, steigt es oder da muss man draufklopfen, also auf die alten, jetzt ist ja alles schon digital und funktioniert anders. Ja. Aber das war schon faszinierend in einer kindlichen Weise.
Ja, schön. Das finde ich total, total schöne Geschichte. Ihr Engagement reicht ja auch sehr weit. Sie haben ja mit der Paula Dorten auch ein Buch geschrieben, ein 16-jähriges Mädchen, das sich sehr stark auch also für Fridays for Future einsetzt, aus Wien. Die letzte Generation, so heißt das Buch, die Quintessenz, wenn ich es so richtig verstanden habe, diese Generation hat es jetzt eigentlich in der Hand, wie es weitergehen soll und muss jetzt die Maßnahmen für den Klimaschutz treffen oder setzen. 10 Jahre Passage, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, um was es jetzt geht in diesem Buch.
Ja. Der Titel ist schon ein Spiel mit dem Wort Generation. Also erstens einmal sind die Paula und ich durchaus verschiedene Generationen. Ich war ja dann fasziniert, wie ich ihren Vater kennengelernt habe und sogar ihr Vater ist jünger als ich. Und es gibt diesen wirklich vielfach schon zitierten Satz, Obama hat den zitiert, Greta Thunberg hat den zitiert und der heißt, wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels spürt, aber wir sind die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann. Also die Generation ist wir jetzt gerade, die alle auf der Erde sind. Wir sind wirklich die Letzten, die es schaffen können, unser Klima noch einmal zu stabilisieren. Sonst geht die Erwärmung ohne Ende weiter und wir können nur noch zuschauen. Und es ist sehr wichtig, denn eine weitere Erwärmung, die über die Pariser Ziele, über das Limit von 1,5 Grad hinausgehen, haben verheerende Effekte. Das spüren wir jetzt schon. Die Folgen des Klimawandels sind da und sie sind wirklich nicht schön und nicht gut. Und das Buch ist dann so zustande gekommen, dass ich ja vor 2,5 Jahren ein Buch über den Klimawandel geschrieben habe und da versucht habe, das Phänomen Klimawandel zu erklären, auch aufzuzeigen, dass wir Menschen die aktuelle Erwärmung verursachen und natürlich, was wir dagegen tun können. Jeder, Sie und ich, aber auch was die Politik zu tun hat, also ein Buch, das alles zum Thema Klimawandel beinhaltet, einfach zu lesen, dass es wirklich jeder versteht, weil es wichtig ist. Und dann vergingen 2 Jahre und für mich ist einfach zu wenig passiert. Auf politischer Ebene, in meinem Umfeld, ich merke, wir glauben, wir haben viel Zeit, die haben wir aber nicht mehr. Und dann gab es die Idee, dass wir irgendwie ein bisschen lauter aufwecken wollen, die Menschen, die Politik, alle, die mittragen müssen, diese Veränderungen, die vor uns stehen. Und das war dann ein glücklicher Zufall. Die Paula Dorten hat einen Poetry Slam gewonnen. Ich wurde aufmerksam auf sie, auch durch der Climate Without Future. Das ist meine Plattform, Climate Without Borders, Fridays for Future, Entschuldigung.
Mission.
Es geht um unsere Zukunft und die kennt keine Grenzen. Und habe die Paula dann gesehen und gehört und mit dem Verlag gemeinsam, ich wollte kein Buch mehr alleine schreiben, ich nicht so gerne schreibe. Und dann haben wir uns mit der Paula zusammengesetzt und ich war fasziniert. Also junge Menschen gehen mit einer anderen Energie, mit anderen Worten in das Thema Klimawandel. Und wir haben gewusst, wir wollen was gemeinsam machen, wir haben überhaupt nicht gewusst, was das werden soll. Und dann hat das auch so begonnen. Also den Titel hatten wir dann schnell, die letzte Generation, ein Klimamanifest soll es sein. Und dann ist einmal Zeit vergangen und wir haben gewartet, dass der andere was macht. Und das war mit Corona, konnten wir uns dann auch nicht mehr treffen, weil halt wieder mal alles zu Hause war. Und dann habe ich mal begonnen zu schreiben und dann kam von ihr auf das, was ich geschrieben habe, was zurück. Und das war umwerfend und hat mich so animiert, gleich wieder zu schreiben.
Habt ihr euch gematcht.
Geplanten 50 Seiten, sind. Wir wollten ein kleines Büchlein schreiben und es sind 100 Seiten geworden, weil wir uns wirklich hochgeschaukelt haben.
Super.
Und es ist wirklich eine Mischung aus den Fakten, die von meiner Seite kommen und wirklich den Emotionen, die ganz, ganz vehement von dieser jungen, faszinierenden Frau kommen.
Mhm. Wir wollen heute ein bisschen Gusto machen. Vertiefen kann man es dann, indem man sich das Buch kauft natürlich. Man hat aber jetzt schon das Gefühl, dass in Österreich bereits eine Vielzahl an Maßnahmen gesetzt wird, um das Ziel bis 2040 klimaneutral zu sein, zu schaffen. Ja, Stichwort raus aus dem Öl, CO2-Steuer. Jetzt kann man sie nicht sehen, dieser Blick jetzt.
Die CO2-Steuer ist gestern verschoben worden.
Ja, okay, ja. Aktuell, okay, gut, das ist noch nie wieder mal nicht durchgedrungen. Forderungen für die Photovoltaikanlagen bzw. alternative Heizformen, Elektromobilität und Förderungen, Ihrer Meinung nach zu wenig?
Nein, also…
Oder zu langsam?
Ja, das muss man schon sagen. Also wir sehen jetzt Bewegung. Mhm. Wir sehen wirklich Bewegung. Das Ziel Österreichs 2040 klimaneutral zu sein ist stark. Mhm. Wenn wir jetzt mal überlegen, wir sitzen da, wir haben 2022. Das ist wirklich nicht mehr viel Zeit um so radikale Änderungen. Und das sind sie. Sie betreffen die Energie, die Wärme, die Mobilität. Wir werden auch über unsere Ernährung sprechen müssen, also es sind Veränderungen. Bis 2040, das ist mutig, wir sind damit nicht allein. Die EU will das zusammen bis 2050 schaffen. Und dann gibt's Vorreiter. Ich habe gerade gesprochen mit denen, die da zuständig sind. Klagenfurt will es schon 2030 erreichen, klimaneutral zu sein. Und die haben einen Plan und die sind schon am richtigen Weg. Also da tut sich wirklich was, aber wir müssen diese Dinge ernst nehmen. Wir müssen mehr und schneller in die Gänge kommen, sonst wird es knapp. Wir vergeuden auch jetzt schon wieder ein bisschen Zeit mit Verschieben, weil ja, es ist problematisch, es kommen immer andere Krisen. Da war Corona, jetzt tobt ein Krieg in Europa, das ist nicht nix. Aber leider, der Klimawandel sagt nicht, löst mal die anderen Probleme und dann nachher tun wir mich.
Ich warte dann drauf.
Der geht weiter, weil wir auch weiter tun. Wir haben noch immer steigende Emissionen, das heißt, wir pulvern immer noch mehr raus als im Vorjahr, in Österreich und global. Und da geht es um viel. Wenn wir über CO2 reden, sind das 100 Millionen Tonnen pro Tag. 100 Millionen pro Tag CO2, das wir zusätzlich wieder in die Atmosphäre rauspulvern. Wir verschmutzen unsere Umwelt. Also wir haben die Ziele gehört, die Pläne liegen am Tisch. Jetzt müssen wir ins Handeln kommen. Nochmal, wir sind immer noch bei steigenden Emissionen und wir müssen sie rasch senken.
Was wäre denn jetzt bei, von Ihnen ad hoc die Lösung, CO2 senkend betreffend?
Da kommt darauf an, wer mich fragt. Also für uns zwei ist es relativ einfach. Wir sollen erstens einmal schauen, dass wir mit den Öffis fahren. Ich bin heute natürlich mit dem Zug hergekommen, habe ein Klimaticket, das ist praktisch und günstig und jetzt wirklich, also ich komme vom Neusiedlersee nach Wels, das schaffst du auch mit dem Auto in der Zeit fast gar nicht. Ja? Mhm. Also die Mobilität ist was, wo jeder ansetzen kann. Öffis nutzen, mit dem Fahrrad fahren, zu Fuß gehen, das geht für viele Strecken. So, was können wir noch tun? Wir können unseren Fleischkonsum reduzieren. Wenn wir weniger Fleisch essen, tun wir nicht nur dem Klima was Gutes, sondern auch unserer Gesundheit. Und wir haben natürlich noch das Problem mit der Energie. Wir müssen Energie sparen auf der einen Seite. Wir müssen aber auch unserem Stromanbieter sagen, bitte liefer mir nur noch grüne Energie. Wir müssen raus aus dem Verbrennen von fossilen Energieträgern. Mhm. Wir müssen raus aus Öl, Gas, Kohle, das ist in Österreich jetzt kein großes Thema mehr. Wir müssen Wasserkraft nutzen, wir müssen Solar- und Windenergie ausbauen. Oberösterreich zum Beispiel war Vorreiter mit dem ersten Windpark in Österreich. Das ist toll. Mhm. Dann haben sie ein bisschen nachgelassen. Also das geht im Osten schneller. Bei mir zu Hause im Burgenland haben wir mehr Windräder. Jetzt kommt in Kärnten einer, aber Vorarlberg, Tirol, Salzburg haben noch immer kein einziges Windkraftwerk.
Es ist aber in Österreich auch unterschiedlich, oder, mit dem Wind, wo man mehr aufstellen kann, wo es besser funktioniert oder nicht?
Das ist definitiv im Burgenland sehr gut und dort wird das gemacht, aber ich kenne und ich weiß viele gute Plätze, die auch in Vorarlberg, Tirol und Salzburg nutzbar sind. Da gibt es auch Machbarkeitsstudien, also das lohnt sich auch, weil das ist ja das Schöne. Klimaschutz bedeutet für uns Gewinn. Windenergie und Sonnenenergie ist billiger als Atomstrom, Kohlestrom oder andere Stromarten. So, wir brauchen diese Dinge. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Windräder in unserer Landschaft stehen. Da kann man gut schauen, dass es nicht überhand nimmt und dass die so stehen, dass sie wirklich nicht stören. Aber das werden wir brauchen, da müssen wir uns daran gewöhnen. Und da gibt es in ganz Österreich gute Plätze. Auch in der Steiermark gibt es noch ein großes Potenzial, mehr Windkraft zu gewinnen.
Wir haben in Wels auch ein ganz großes Wasserkraftwerk.
Genau, also Wels ist ja in vielen Dingen auch sehr, sehr, sehr Vorreiter. Hier gibt's Wasserkraft. Ich glaube,
bei der Wels
ist sogar zu 100% kommt aus mit diesem Wasserkraftwerk.
Ich hoffe, bringe es mich jetzt nicht in Verlegenheit, aber ich weiß, dass wir sehr viel.
Ich habe es in der Vorbereitung gelesen und das ist ja auch, wo der Bürgermeister hier wirklich auch auf die Tube drückt, dass Radwege ausgebaut werden. Und natürlich,
definitiv, ja.
Hier habe ich das Glück, ich bin mit dem Zug angekommen, das Hotel ist 2 Schritte davon entfernt und man kommt ja in Städten wie Wels, aber auch in Wien, Salzburg, sehr gut mit Öffis durch.
Jetzt, weil wir jetzt gerade drüber sprechen, weil Sie sagen, unser Bürgermeister drückt auf die Tube, das stimmt, aber auch viele Firmen, muss ich sagen. Also ich bin gestern durch die Stadt gefahren, habe ich recht lustig gefunden und habe, glaube ich, 7 Männer mit 7 Rädern mit der Aufschrift ihres Unternehmens gesehen. Die sind in die Mittagspause mit dem Anzug, mit dem Radl gefahren und ich darf sie ja auch jetzt so sagen, lobend, wir machen ja auch den Podcast, die Raiffeisenbank Wels hat auch den Mitarbeitern die Fahrräder zur Verfügung gestellt, genau, für 65 Mitarbeiter. Auch der ganze Fuhrpark wurde zum Beispiel auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Photovoltaikanlagen wurden auf einigen Banken schon angebracht, auf 5 genau. Also man merkt schon, dass da die Firmen, die Unternehmen Gott sei Dank immer mehr und mehr aufspringen. Ja,
yeah, that's the way. Ja. Es reicht ja nicht mehr zu sagen, oh, wir sind Klimaschützer und wir sind so gut und wir sind so toll.
Ja,
na,
die
machen
Umsetzung.
Muss man's. Und ich habe das Raiffeisen hier mitbekommen, also wirklich, wenn die Mitarbeiter Fahrräder kriegen, wenn die gesamte Fahrzeugflotte wurde umgestellt auf elektrische Autos und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass der Strom auch nachhaltig produziert sein soll für diese Autos, na dann haben wir gewonnen, dann haben wir schon viele Schritte gemacht, weil ja, das haben wir zuerst vielleicht noch vergessen, nicht jeder kann mit Öffis fahren. Die fahren nicht überall hin, gerade in Oberösterreich kenne ich Regionen, wo es wirklich schwierig ist, mit Öffis zu fahren, na, da brauchen wir Elektroautos und wenn Firmen das stützen und fördern, noch besser mit den Fahrrädern. Also mir gefällt das sehr gut. Dann schauen wir noch in die Kantine. Gibt's da jeden Tag ein vegetarisches, ein regionales Menü? Ja. Das sind wirklich kleine Dinge, die klingen oft so banal, machen aber viel aus bei einer großen Firma wie der Raiffeisen. Ja. Und das war zuerst zurückkommend auf die Frage, was können wir tun? Natürlich hat die Wirtschaft Aufträge, natürlich hat die Industrie Aufträge. Da haben wir in Oberösterreich ein großes Thema. Wie machen wir das? Dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass die Föst weiter produzieren kann, aber nachhaltig mit sauberer Energie. Brauchen wir alles.
Wenn wir jetzt, ich will jetzt gar nicht wirklich Angst schüren, ja, wir haben in den letzten 2,5 Jahren sehr viel mit dem Thema Angst zu tun gehabt, ja, aber trotzdem, wie sind denn jetzt Ihrer Meinung nach die Prognosen, mit wie viel Grad Klimaerwärmung dürfen wir jetzt, wenn es jetzt so weiterginge, in den nächsten Jahren rechnen?
Das sind keine Prognosen. Prognosen machen wir beim Wetter und sagen, morgen kriegt es 30 Grad und am Wochenende jetzt zum Beispiel 35.
Ja, das sind Prognosen.
Beim Klima können wir nur Szenarien machen, weil die Erwärmung davon abhängt, was, wie schnell wir wie auf die Reihe bringen. Das heißt, wir bewegen uns in einem Bereich, wir peilen diese 1,5 Grad an, das haben wir unterschrieben, wir haben uns dazu verpflichtet, 190 Nationen von den USA, also wirklich, da sind alle dabei, zu sagen, wir wollen alles tun, damit die Erwärmung deutlich unter 2 Grad bleibt, so heißt es nämlich im Vertrag tatsächlich, deutlich unter 2 Grad. Derzeit sind wir global auf einem Weg zu einer Erwärmung, die rund um 3 Grad liegt. Also wir werden dieses Limit nicht erreichen, wenn wir so weiter tun wie bisher. Das ist ein klarer Auftrag zu handeln, weil da muss man auch nochmal klar sagen, 3 Grad mehr, das ist nicht das Gleiche, wie wenn es morgen statt 25 Grad 3 Grad mehr hat. Beim Klima sind 3 Grad mehr ein komplett verändertes Weltbild. Eine kleine Frage wieder, vor ungefähr 10.000 Jahren ist die letzte Eiszeit zu Ende gegangen. Seit damals ist das Klima sehr stabil, über 10.000 Jahre. Wie viel kälter war die letzte Eiszeit? Da waren Europa lag unter meterhohen Eispanzer, also die Welt war wirklich komplett anders. Wie viel Grad, das ist mal so wichtig zu verstehen, weniger waren das damals?
Also ich glaube jetzt ganz wenig nur, oder? Ja, 2 Grad?
4.
4 Grad, okay.
Das heißt, auch bei 3 Grad mehr jetzt.
Ja, das kann man es schon vorstellen, weil Eis schmilzt, 2 Grad auf oder ab, schmilzt oder schmilzt nicht.
Ja. Die Welt wird eine andere sein, wenn wir so weiter tun wie bisher.
Jetzt wagen wir mal den Blick weg von Österreich auf die internationale Bühne. Die erste Amtshandlung von Joe Biden war ja die Zusage, die USA werde wieder Teil des Pariser Klimabündnisses oder Klimaabkommens. Haben wir internationalen Schulterschluss bei Klimafragen?
In den Absichtserklärungen ja. Es gab jetzt wieder diese Klimakonferenz in Glasgow. Ja, Da hat auch Indien erstmals eine Jahreszahl genannt, wo sie klimaneutral sein wollen. USA ist wieder an Bord beim Pariser Abkommen, ist wieder eingetreten, nachdem Trump ja ausgetreten war. Die Russen sind dabei, auch die Brasilianer haben ein Ende der Abholzung der Regenwälder in Aussicht gestellt. Also diese Worte hören wir weltweit. Das Problem ist erkannt und die Worte sind da. Die Abschlussrede des Präsidenten dieser Klimakonferenz hat aber unter Tränen ausgegeben, weil er selbst gesagt hat, er versteht die jungen Menschen, die jetzt nicht zufrieden sind, denen das zu wenig ist. Es ist schwierig, weltweit Dinge zu vereinbaren, an die wir uns halten müssen, die auch Veränderungen bedeuten. Wir sind am Weg, aber und wir sind gemeinsam am Weg. Das ist das, was man an diesen Klimakonferenzen deutlich sehen kann. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg, aber manche rennen schon und andere holen sich halt noch die Jause.
Sind noch viel zu gemütlich unterwegs, ja. Genau. Also muss man einfach die Leute das Bewusstsein schärfen, in welche Richtung es wirklich gehen wird. Noch einmal zurück jetzt an Privatpersonen, jetzt haben wir über Unternehmen gesprochen, aber was kann jetzt, ich meine, Sie haben sie jetzt schon mehrmals angesprochen, ob es jetzt auch die Ernährung ist. Wir haben zum Beispiel letztes Mal, noch einmal, um jetzt auf die Ernährung zu kommen, letztes Mal einen Arzt gehabt im Podcast, einen Sportmediziner und der setzt sich auch sehr viel mit Ernährung auseinander. Und der hat halt sehr geschwärmt oder hat halt sehr stark gesetzt auf vegane Ernährung. Wie sehen Sie das? Vegan, vegetarisch oder nur Fleischkonsum einfach einschränken? Was würden Sie sagen oder wie leben Sie persönlich?
Bei der Ernährung habe ich, und vielleicht, ich bin kein Ernährungsexperte, ich kann sagen, was fürs Klima gut ist und was wir Menschen verkraften, weil da habe ich mich natürlich
klar fürs Klima.
Also Fleischkonsum radikal reduzieren, das habe ich auch gemacht. Genau, es ist das Rindfleisch, die Massenzucht, die vor allem in anderen Ländern vorhanden ist, wir sehen das in Amerika. Die Rinder stoßen Methan aus, das ist ein viel aggressiveres Gas als CO2, also das treibt unsere Erhitzung noch mehr an. Und das weiß ich auch medizinisch, wenn wir weniger Fleisch essen, stoßen wir weniger Treibhausgase aus, aber eben das ist auch, wir essen in Österreich zu viel. Der durchschnittliche Österreich hat etwas Übergewicht, also das sind immer so, wenn wir das doch einfach mal so sehen würden, weniger Fleisch ist gut fürs Klima, aber gut für uns. Und wenn wir dann noch mit dem Radfahren oder zu Fuß die Strecken zurücklegen, dann tun wir wieder was Gutes fürs Klima und auch für unsere Gesundheit. Ja. Du kannst draußen abschalten. Ich meine, die Welt ist wunderschön. Ich sehe rund um uns hier grün. Man kann doch spazieren gehen oder mit dem Rad hier fahren, wie es jetzt eben bei der Raiffeisen auch mit den neuen Rädern gemacht wird. Das ist ja gut fürs Klima, gut für uns alle. Und man kommt entspannter in der Arbeit an, als wenn man im Stau steht.
Ja. Wenn man jetzt noch einmal zum Elektroauto hingeht, ist es ja für viele, sagen ja, es ist noch nicht ausgereift und jetzt komme ich dann nicht so weit. Und es gibt natürlich auch viele Ausreden. Wie denken Sie darüber?
Ja, genauso wie Sie. Sie haben gesagt, das sind alles Ausreden. Lass mal doch die faulen Ausreden weg. So, jetzt schauen wir den Tatsachen ins Auge. Rein von der Klimabilanz ist ein Elektroauto sehr viel schneller, besser für unser Klima als ein Verbrenner. Das ist auch logisch. Ein Verbrennungsauto hat einen ganz schlechten Wirkungsgrad. Also das heißt, der liegt bei 20%, wenn man ein bisschen Physik verstehen will. Wir verheizen das Benzin und nutzen eigentlich nur 20% dafür, dass das Auto in Bewegung kommt. Der Rest geht in Wärme, Reibung oder sonstige Dinge. Das ist absurd. Beim Elektroauto liegt das bei 90% oder weit darüber. Das heißt, dort wird die Energie wirklich fürs Fahren verwendet. Und wir können den Strom nachhaltig erzeugen. Benzin werden wir nie nachhaltig erzeugen können, auch wenn man es das weiß machen will. Und
noch dazu bei den Preisen derzeit.
Ja, also eben, genau. Also da bin ich ja auch nicht nur wieder besser fürs Klima, sondern auch besser für meine Geldbörse und besser für mein Konto, weil da bleibt mehr Geld drauf. Das ist so. Das geht sehr schnell, dass das Elektro auch billiger ist als der Verbrennungsmotor. Der kostet in der Anschaffung immer noch mehr, der Elektromotor, aber durch die geringen Betriebskosten, auch ich habe keine Reparaturen mehr. So ein Elektromotor ist ganz einfach. Da wird nichts kaputt. Da können es die Bremsen auch nicht, weil der über die Rekuperation runterbremst. Und die Reichweite, was fahren wir im Durchschnitt? Wie viel Kilometer? Keine Ahnung.
Im Jahr?
Nein, jetzt so, was braucht mein Auto? Was muss ich schaffen, damit diese Ausrede wegfällt, das Elektroauto hat so eine niedrige Reichweite?
Ich glaube, nach Wien zu fahren jetzt so im genau, Schnitt
also einmal, das würde die längste,
ja, 200 Kilometer. So, ja.
Überhaupt kein Problem. Wir fahren mit den Elektroautos, schau mal, 300, 400 Kilometer ist doch überhaupt kein Problem mehr. Ja. Es gibt sogar teurere, die noch weiterfahren. Und Auch das, ich habe das letzten Sommer mehrmals ausgeborgt und dann wirklich nach Italien runtergefahren, nur um zu schauen, wie das mit der Ladeinfrastruktur ist. Und jeder gesagt, ah, fahr mal auf Urlaub. Da bin ich mal auf Urlaub gefahren. Ist überhaupt kein Problem. Da bleibt mein Arnoldstein noch 10 Minuten stehen und hat diese 100 Kilometer runter bis zur Adria geladen. Ja. Also es sind Ausreden. Das haben Sie gesagt, tun wir die weg und sagen, wenn es ein Auto sein muss, dann bitte das Elektroauto. Aber wichtig, die zwei Aussagen. Die beste Form der Elektromobilität ist die Bahn. Wann immer es geht, bitte die Öffis nutzen. Das ist wirklich der erste Schritt. Und wenn es wirklich nicht anders geht, dann bitte beim Auto keine Verbrenner mehr, sondern Elektroautos.
Wäre es vielleicht auch eine Zukunftsvision für Sie, autofreie Stadt, also zumindest Innenstadt?
Ja, ich kenne das.
Ja, von Wien.
Nein, nicht nur manche Straßen oder Gegenden in Wien. Also diesen Weg geht Paris jetzt eher. Mhm. Also natürlich. Wir haben jetzt wieder gesehen, egal was, jetzt war die Pride in Wien wieder, ja, da wird der Ring gesperrt und Menschen dürfen diesen Platz verwenden. Wir tun immer so, als würde das alles den Autos können. Die stehen 90% ihrer Zeit und verparken, wie viel Quadratmeter hat ein Auto? Keine Ahnung, 2 oder so, ja. Jetzt überlegen Sie mal, was das Miete kostet in Wien. Das Auto steht einfach dort und nimmt diesen Platz weg. Dort könnte ich Gasgärten bauen, da kann ich Spielplätze bauen, da kann ich Grünanlagen bauen. Wir werden viel Grün brauchen in den Städten. Wir brauchen Bäume, damit wir uns vor der Hitze wirklich schützen können. Also so weit wie möglich weg mit den Autos. Wir werden nicht ohne auskommen, keine Frage. Wir brauchen weniger. Das ist die wichtige Botschaft. Nicht alle vom Benzin- und Dieselauto aufs Elektroauto. Wir brauchen generell weniger Autos.
Aber man kann auch sagen, gründet Fahrgemeinschaften, oder? Das ist doch auch eine Möglichkeit.
Absolut. Das ist wieder der nächste und ganz einfache Schritt, aber ich sage es Ihnen auch das ganz ehrlich, ich bin vor 11 Jahren ins Burgenland gezogen aus Wien, in Wien braucht man wirklich kein Auto, da muss man sich momentan überhaupt nur noch ärgern und um 1 Euro fährst du dort mit allen Öffis und die sind super. Bin ins Burgenland gezogen, auch gependelt nach Wien und habe einen Verein gegründet mit dem Ziel, Fahrgemeinschaften zu gründen. Es waren bei dem ersten Treffen 70 Personen dabei. Keine einzige Fahrgemeinschaft ist zustande gekommen. Ich habe es nicht verstanden und habe dann halt das Bahnfahren propagiert. Und es ist offensichtlich leichter, auf Öffis umzusteigen, als Fahrgemeinschaften zu bilden. Oder vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht, das weiß ich nicht.
Na, schade. Na, ist wirklich schade. Wenn es jetzt in der Großstadt wäre, gäbe es vielleicht noch eher eine Erklärung, weil da ist die soziale Distanz ein bisschen anders, wie im Burgenland vielleicht.
Ja, für uns lag das auf der Hand. Viele Menschen wohnen da im Nordburgenland und arbeiten in Wien und fahren zu sehr ähnlichen Zeiten. Mhm. Und wenn man jetzt mal 10 Minuten warten muss, und ich finde es auch lustiger, ich fahre auch gern mit der Bahn, weil ich andere Menschen gerne sehe. Vielleicht lernen wir auch wen kennen. Und wenn man zusammen in die Arbeit fährt, vergeht die Zeit schneller, weil man einfach quatschen kann. Aber sieht offensichtlich nicht jeder so.
Ja, zum Abschluss hätte ich noch ganz gern, dass wir beide einen Word-Rap machen. Sie wissen sicher, was das ist. Knappe Fragen, knappe Antworten.
Und dann sein auch noch. Ja. Jetzt haben Sie mich müde gemacht. Und jetzt muss man noch.
Wirklich? Habe ich Sie jetzt müde gemacht? Nein. Wäre ich kein Meteorologe, dann würde ich vom Beruf sein.
Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Schön. Das ist total schön. Wenn ich 3 Wünsche frei hätte, dann würde ich mir Folgendes wünschen.
Auf alle Fälle, dass wir die Geschichte mit dem Klimawandel in den Griff kriegen. Ich würde mir auf alle Fälle dringend wieder Frieden auf dieser Erde wünschen, nämlich überall, vor allem jetzt vorrangig auch wieder in Europa. Und ich würde mir wieder mehr freundliche Gesinnung unter den Mitmenschen wünschen.
Mhm. An meiner Arbeit liebe ich, an meiner Arbeit mag ich nicht so gern.
Alles und nichts. Also wirklich, das Wetter fasziniert mich. Ich bin einer der wenigen Menschen, der wirklich jeden Tag gerne in die Arbeit geht. Ich habe viele Jahre um 4 in der Früh gearbeitet, jeden Tag. Ich habe jetzt oft bis spät abends Dienst. Mir macht das so eine Freude, mich mit dem Wetter auseinandersetzen zu dürfen und zu können. Und das noch im Radio, im Fernsehen, online. Also wirklich so, die Menschen kriegen mit, was ich mache. Und sind ganz froh, wenn die Prognosen gut sind.
Meine erste wichtige Amtshandlung als Präsident wäre.
Aha. Oh, die erste. Ich würde den Preis für die Öffis noch günstiger machen.
Mhm. Im Sommerurlaub bereise ich heuer.
Habe ich noch nichts vor. Das ist bei uns immer eine spontane Sache, weil wir eigentlich Österreich je nach Freizeit schnell mal irgendwo bereisen.
Dieses Buch lese ich gerade.
Ha. Noch nicht. Ich habe mir die dunkle Seite des Mondes jetzt gekauft, Ich weiß nicht mal von wem, aber das habe ich jetzt irgendwo mal mitgekriegt, das wird für den Sommer das Vorhaben sein. Ich habe jetzt 2 Jahre nur Fachbücher gelesen, jetzt kommt wieder mal einfach ganz was anderes.
Das will ich noch erreichen.
Ich habe so viel mehr in meinem Leben erreicht, als ich mir jemals erträumt hätte. Mir fehlt nichts mehr.
Sehr schön. Mit diesen Worten beschließen wir jetzt unseren Podcast. Herzlichen Dank noch einmal, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute hier waren.
Ich danke für die angenehme Zeit.
Ja, danke. Und jetzt geht's für Sie ab zur Generalversammlung der Raiffeisenbank Wels. Und wir haben nächstes Mal zu Gast in unserem Podcast eine Dame. Und zwar wird es Vera Doppler sein. Ich plaudere mit ihr über Kinder, Karriere, wie man alles unter einen Hut bringt. Und auch das wird ein sehr spannender Podcast werden. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen und bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Wir Bankgeflüster, der Podcast der Raiffeisenbank Wels.